willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des DVT-Podcasts Faktenfutter. Mein Name ist Hermann Josef Barken und ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Verband Tiernahrung, der Interessenvertretung für die Futtermittelbranche in Deutschland. Wir begrüßen hier an dieser Stelle regelmäßig spannende Gesprächspartner aus der Futtermittel-, Agrar- und Ernährungsbranche zu verschiedenen Themen. Und heute steht einmal wirklich das Thema Futtermittel, und zwar das Futtermittelregister, im Mittelpunkt. Wir haben dazu auch einen spannenden Gast. Das ist Dr. Detlef Kampf bei der DLG, bei der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, Leiter des Bereichs Tierernährung. Herzlich willkommen, Herr Kampf, heute zu unserem Podcast.
Hallo, Herr Barken, grüße Sie.
Vielleicht etwas zu Ihrer Person. Erklären Sie vielleicht mal Ihren fachlichen Hintergrund. Sie sind Tierernährer, aber das hat ja wahrscheinlich auch eine Historie.
Das ist wohl so. Ich stamme vom Bauernhof, habe eine landwirtschaftliche Lehre absolviert im Bereich der Tierproduktion. Also bin auch da immer nah am Tier dran gewesen, habe ein Studium gemacht zur Ernährungswissenschaft und habe mich dann in der Tierernährung dann stetig weiter fortgebildet und bin am Ende vor immerhin schon 8 Jahren bei der DLG gelandet, leite dort das Fachgebiet Tierernährung, und dort habe ich eine ganze Reihe an Gremien zu versorgen und zusammenzuhalten, fachlich zu führen. Und eine spannende Aufgabe ist die Leitung der Fachstelle der Normkommission für Einzelfuttermittel, über die wir ja heute sprechen wollen.
Und die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, für diejenigen, die sich nicht so gut auskennen in der Branche, ist sozusagen die wissenschaftliche Alternative zum Deutschen Bauernverband. Kann man das so sagen?
Ist auf jeden Fall eine Fachorganisation und wir beschäftigen uns mit den Fachfragen. Wir sind nicht politisch, aber wir versuchen natürlich schon, unsere fachliche Meinung auch in das politische Berlin reinzutragen. Das ist richtig. Also ganz politikfrei kann man alle nicht sein, ne?
Okay, gut. Sie haben schon eben angesprochen, okay, Sie befassen sich mit Futtermitteln und auch mit dem, leiten auch die Normenkommission. Wir kommen da später nochmal drauf zurück. Futtermittel, das unbekannte Wesen, könnte man vielleicht für jeden Außenstehenden sagen. Manchmal spricht man auch davon, ja, ich erarbeite eine Rezeptur. Was ist das Spannende eigentlich an Futtermitteln oder wenn wir von Mischfutter sprechen?
Das Spannende ist ja, dass wir in unserer Branche insgesamt sehr stark versuchen, und nicht, das ist ja nicht neu, schon sehr lange versuchen, das Optimum aus den zur Verfügung stehenden Rohstoffen über die Mischfuttermittel zusammenzustellen. Das heißt, wir optimieren zum einen nach den Nährstoffen, aber auch nach Kosten natürlich die entsprechenden Futtermittel. Und deshalb müssen wir möglichst viel über die zugrunde liegenden Rohstoffe wissen. Ja, und im Endeffekt ist es so, wenn ich Mischfuttermittel machen möchte, dann kann ich dafür nur entsprechende Rohstoffe nutzen, die auch Futtermittel sind. Und das versuchen wir natürlich im Vorfeld für die Branche entsprechend dann auch mitzugestalten, damit die Anwendung sauber, sicher, einwandfrei und möglichst leicht ist, ne?
Das ist schon mal eine gute Frage, ne? Oder daraus ergibt sich eine gute Frage. Darf der Landwirt alles, was er sozusagen vor die Füße geworfen bekommt? Welche Futtermittel dürfen und werden in Deutschland überhaupt verfüttert oder in der EU?
Grundsätzlich ist es ja so, im Gegensatz zu Zusatzstoffen muss das Einzelfuttermittel ja nicht rechtlich zugelassen werden. Das ist erstmal eine Einstiegshürde, das ist sehr gut. Allerdings muss man auch sagen, im Zuge der möglichst hohen Transparenz im Futtermittelmarkt sind die Einzelfuttermittel zwar nicht zulassungspflichtig, aber die müssen eingetragen werden. Dafür gibt es verschiedene Medien, die zur Verfügung stehen. Einmal haben wir den Katalog, der wird ja von der EU oder von der Kommission gepflegt, wo es vor allen Dingen um die saubere, die einwandfreie Kennzeichnung geht, der Futtermittel, dass man die gut zuordnen kann. Und zum anderen, wenn ein Produkt dort nicht drinsteht, gibt es noch ein EU-Register. Dort müssen praktisch die Inverkehrbringer dieses Produkt eintragen, damit erstmal klar ist, was eigentlich alles für Produkte dort im Markt landen, damit man einen Überblick hat, was eigentlich dort alles anfällt und was damit gemacht werden soll. Aber das ist die Einstiegshürde, und dann ist man natürlich auch in der Verpflichtung als Inverkehrbringer, dort noch eine ganze Reihe an weiteren Dingen dann zu garantieren und zu gewährleisten.
Wenn ich jetzt ein solches Einzelfuttermittel auf den Markt bringen will als Hersteller, wie mache ich das? Also muss ich das dann irgendwie einreichen oder wird das dann einfach dokumentiert oder muss ich das auch begründen, dass das sinnvoll ist für die Fütterung?
Es kommt jetzt darauf an, wo ich das eintragen möchte. Wenn ich das allgemein für den europäischen Markt machen möchte, habe ich ja gerade schon gesagt, gibt es den Katalog, das Register. Wenn ich natürlich in andere Systeme möchte, wie jetzt in Deutschland, wo ja der überwiegende Teil der Futtermittelhersteller über das QS-System sich einen Standard unterworfen hat und dort die entsprechenden Bedingungen erfüllt, dann habe ich noch zusätzliche Einstiegshürden zu erklimmen. Und eine davon ist zum Beispiel diese Positivliste, die wir ja über die Normenkommission bearbeiten, betreuen, im Prinzip aktualisieren. Und dort fragen wir zusätzlich zum EU-Katalog weitere Dinge ab, die sich vor allen Dingen um die Sicherheit des Einsatzes drehen. Und wir versuchen dort entsprechend mit den Fragen, mit der wissenschaftlichen Bewertung, die dahinter steht, herauszubekommen, gibt es an irgendeiner Stelle kritische Kontrollpunkte, die wir für den sicheren Einsatz manifestieren müssen und entsprechend dort mit eintragen, damit der Einsatz am Ende sicher bleibt, ne? Sicher werden kann.
Ja, Normenkommission, das war das Stichwort. Was muss man sich darunter vorstellen? Sind das ausgewählte Personen oder wer sitzt da, entscheiden da die Hersteller unter sich oder wie geht das?
Die Normenkommission ist im Prinzip kein rechtsbindender Rahmen. Das ist also eine Gruppe, die aus dem Zentralausschuss der deutschen Landwirtschaft entstanden ist, wird über die vier Trägereinrichtungen getragen, also vom Bauernverband, vom Raiffeisenverband, vom Verband der Landwirtschaftskammern und auch von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Und wir versuchen über eine Ansammlung an Experten aus verschiedenen Bereichen dafür zu sorgen, dass wir halt Expertise zusammenbringen, um dort eine ausreichende Bewertung der Produkte durchführen zu können. Das heißt, wir haben dort Wissenschaftler dabei, wir haben die Analytik versammelt, wir haben die entsprechenden Vertreter auch aus der Wirtschaft mit dabei, aus verschiedenen Organisationen, die in der Kette mitarbeiten. Aber es geht auch weiter, dass wir auch Gäste haben, bis hin zum Ministerium oder auch zu den Aufsichtsbehörden, die am Ende auch die Kontrolle im Markt übernehmen, wo wir am Ende die Kriterien, die wir diskutieren, auch daraufhin prüfen, ob das am Ende auch so umsetzbar ist mit der Überwachung und so, ne?
Also, wenn ich jetzt mal mit einfachen Worten kann man so sagen, man vermeidet dadurch, dass Scharlatane Produkte auf den Markt bringen, die dann später gar nicht ernährungsphysiologisch sinnvoll sind oder nicht den Effekt haben, den sie versprechen.
Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Wir wollen natürlich im Zuge der Kreislaufwirtschaft möglichst viel von den Produkten, die im Markt sind, auch in der Kette halten. Ja, das muss am Ende aber immer dazu führen, dass wir das, was wir ans Tier auch füttern, immer auch als Futtermittel bezeichnen dürfen. Das heißt ganz klar, wir müssen dafür sorgen und dafür arbeiten wir auch sehr intensiv und sehr, sehr streng, dass wir dort keinen Abfall über die Tiere zum Beispiel entsorgen wollen. Und deshalb machen wir eine sehr intensive Prüfung, dass es sich bei den entsprechend beantragten Produkt auch tatsächlich um Futtermittel handelt. Und die Eintrittshürden, die sind vielfältig. Es gibt im Prinzip eine Kaskade. Ja, wir prüfen in allererster Linie, ob das Futtermittel rechtlich überhaupt zulässig ist. Also wir prüfen, ist es zum Beispiel ein Zusatzstoff, der ja separat zugelassen werden muss, oder ist es sogar ein Arzneifuttermittel, was ja auch eine separate Beantragung und Zulassung erfährt. Und dann prüfen wir, inwieweit die Futtereigenschaften an sich erfüllt werden. Also wird das Tier mit einer Menge, die oral aufgenommen werden muss, das ist ein Futtermittel, also muss auf jeden Fall gefressen werden, in einer Menge vorkommt, die am Ende auch dazu dient, den Begriff Futtermittel zu erlangen. Wir prüfen, wie die Wirkung des Produktes im Tier ist, also welche Funktion erfüllt das? Ist es ein reiner Nährstofflieferant oder geht es vielleicht doch noch auf andere Eigenschaften hin, die sich dann im Darm noch auswirken? Das wird im Prinzip alles an fachlichen Unterlagen, die geprüft und also die eingereicht werden müssen und dann geprüft werden, dort entsprechend bewertet.
Also wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt mal in die Tiefe der Ernährungsphysiologie reingehe? Ich vergleiche das mal mit Lebensmitteln, dann kann ich Sachen kaufen, da ist ein hoher Salzanteil drin und dann habe ich wieder Durst. Wo ich dann auch sage, okay, Salzgebäck sollte man nicht so viel essen, wird aber trotzdem am Markt verkauft, ist also zugelassen. Ich glaube, bei Salzgebäck gibt es gar keinen Zulassungsprozess, wenn ich das so richtig sehe, aber ein Lebensmittellieferant mag mich jetzt strafen für diese Aussage. Wie geht das beim Futter? Also wird da schon sehr konkret auf solche Auswirkungen im Verdauungstrakt geachtet oder ob das sozusagen nochmal hungriger macht? Beim Tier ist das ja sicherlich was anderes, weil es da teilweise dann auch um Milchproduktion geht oder um Fleischproduktion und so weiter.
Also grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass die meisten Einzelfuttermittel als Alleinfuttermittel gar nicht eingesetzt werden, sondern im Endeffekt über einen Rationsausgleich auf den Betrieb direkt oder über die Konzeptionierung von Mischfuttermitteln in eine Form gebracht werden, wo sie im Prinzip die Belange des Tieres am Ende erfüllen, also die Versorgungsempfehlung abdecken. Und das kann schon mal sein, dass ich, um Beispiel des Salzes zu bleiben, ein salzreiches Einzelfuttermittel habe. Das muss dann entsprechend mit der Dosierung über die Konzeptionierung des Mischfuttermittels so eingestellt werden, dass ich dann kein Salz- oder kein Natriumüberschuss oder Chlorüberschuss habe. Ne? Also es ist grundsätzlich kein Problem, wenn von einem bestimmten Nährstoff zu viel drin ist. Aber es muss am Ende schon zeigen, es hat einen bestimmten Ernährungszweck. Und Salz als Nährstoff, als Mineralstoff, ist eindeutig so ein Ernährungszweck. Ne? Ist natürlich dann kein Alleinfuttermittel. Das wird entsprechend betrachtet. Und wir schauen uns an, wo kommt das Produkt her, wie wird das verarbeitet, welche Schritte werden dort gemacht und welche Zieltierarten werden anvisiert, wie sehen die Dosierungen aus. Und wir rechnen dann im Prinzip rum, inwieweit oder die Mengen an diesem speziellen Nährstoff, auch vielleicht auch mal einem nicht erwünschten Nährstoff, ins Tier gelangen und bewerten dann entsprechend die Sicherheit der Anwendung.
Und das, wie oft machen Sie das im Jahr? Also das ist, hört sich ja schon sehr aufwendig an.
Das ist sicherlich sehr aufwendig, aber wir machen das nicht jedes Jahr. Wir machen ja keine Routineüberprüfung von Marktprodukten, also wir machen keine Marktprüfung. Dafür gibt es halt dann die Standardgeber, die dann regelmäßig im Markt unterwegs sind. Wir prüfen grundsätzlich die Produkte, die in der Lebensmittelherstellung oder auch in der Bioenergieherstellung anfallen, auf ihren grundsätzlichen Einsatzzweck, auf die Wertigkeit und machen das über einen Aufnahmeantrag. Der muss mit einem Datenblatt ausgefüllt werden, mit entsprechenden Unterlagen zum Produktionsprozess. Wir fordern Analysenzertifikate an zu den Nährstoffen, aber auch zu unerwünschten, zu kritischen Stoffen fordern wir das an und machen anhand dieser grundsätzlichen Betrachtung eine Bewertung. Und wir listen die Produkte dann am Ende in der Positivliste und schreiben im Prinzip dazu, wie das Produkt hergestellt wird, damit dann Orientierung für die Marktbeteiligten dort geben wird, um was handelt es sich hier eigentlich? Und wir schreiben im Prinzip auch dazu, wenn es bestimmte Kriterien gibt in Form von Nährstoffen, wie hoch die zum Beispiel sein sollen oder wie hoch sie maximal sein dürfen. Und wir sehen auch Anmerkungen vor, wenn es eben bestimmte Dinge zu beachten gibt. Zum Beispiel, wenn bestimmte kritische Kontrollpunkte zu beachten sind, dann geben wir zum Beispiel vor, dass das separate Datenblatt entsprechend auszuhändigen ist, wo dann diese weiterführenden Informationen drinstehen. Die Routineprüfung übernehmen dann andere. Das machen wir nicht. Also wir machen eine grundsätzliche Einstufung. Ist dieses Produkt ein Futtermittel und ist es einsetzbar, ja oder nein?
Ja. Okay. Und können Sie mal so aus der Praxis sagen, was Ihnen so jüngst untergekommen ist, was dann halt eben so dann in die Liste reingekommen ist?
Also wir hatten uns eine Zeit lang mit verschiedenen Stärkequellen auseinandergesetzt, wo es darum ging, inwieweit kann ich so eine Stärke aus verschiedensten Produktionsprozessen zusammenfassen als ein Produkt. Ja, und dann merkt man halt auch im Gespräch mit dem Hersteller, dass es eigentlich alles gar nicht so einfach ist, dass man merkt, es gibt verschiedenste Stärke-Applikationen, ne, von der modifizierten Stärke, die nativen Stärke, bis hin zu dem Rohstoff, wo kommt es her? Kommt das jetzt aus dem Mais oder aus der Kartoffel oder sonst irgendwo her? Und dann muss man am Ende über entscheiden, wie sind diese Sachen zu bewerten? Und das macht es am Ende nicht einfach. Und das geht dann teilweise auch nur in direkter Zusammenarbeit mit dem Antragsteller, die ja versuchen wollen und auch müssen, und das ist auch richtig so, die Produkte halt in der Kette zu halten. Und dann ist man darauf angewiesen, dass man ein möglichst gutes Bild zu dem Herstellungsprozess, zu den Inhaltsstoffen, auch mit dem Hersteller entwickelt, um eine möglichst exakte Beschreibung vornehmen zu können, die dem Anwender später das erleichtert, okay, ich habe jetzt das Produkt hier eingetragen und damit kann ich dann sicher arbeiten und kann mich an den Kriterien, die festgelegt werden, langhangeln, um entsprechend auch mit den Überwachungsbehörden dann abzusichern, ja, dieses Produkt ist sicher für den Einsatz in der Kette hier. Ne?
Also ich finde das ja ganz interessant, weil letztendlich beschreiben Sie ja, dass bestimmte Koprodukte, Nebenprodukte, wie auch immer man das bezeichnen möchte, in einem Produktionsprozess übrig bleiben, die man halt eben wieder verwerten kann. Und eine der interessantesten Verwertungsmöglichkeiten ist wahrscheinlich in die Fütterung reinzugehen, ne? Mussten Sie auch schon mal was ablehnen?
Ja, verständlich. Also, wir haben natürlich im Zuge der immer spezieller werdenden Herstellungsverfahren, das ist ganz klar. Die Liste ist seit 25 Jahren im Prinzip jetzt auf dem Markt. Die Situation, dass aus Nebenprodukten oder Koprodukten, wie Sie es gerade sagten, durch die Weiterentwicklung des Herstellungsprozesses irgendwann wieder Hauptprodukte entstehen. Das heißt, es werden neue Produkte gewonnen, die für die Humanernährung eingesetzt werden, und daraus entstehen wieder neue Nebenprodukte oder Koprodukte, heißt es offiziell. Und mit dem beschäftigen wir uns da wieder. Aber man muss natürlich auch sehen, die futtermittelrechtlichen Vorgaben, die ändern sich, und es kommen zum Teil auch Produkte jetzt bei uns in die Beantragung rein, die wir eher dann dem Bereich der Arzneimittel zuordnen. Und durch unsere Entscheidungskaskade, wir haben so einen Entscheidungsbaum, an dem wir dort uns langhangeln, wird das herausgefiltert. Und wenn wir sehen, dass das eben zu stark andere Bereiche berührt, dann lehnen wir das auch als Einzelfuttermittel ab, damit es für den Anwender klar bleibt und kein Graubereich entsteht, dass sie das zum Beispiel als Einzelfuttermittel oder als Zusatzstoff werten kann. Das wollen wir im Sinne der transparenten Vorgehensweise gar nicht haben, ne?
Ich kann jetzt nicht abschätzen, so wie Sie es mir berichten, ob das ein aufwendiger Prozess ist. Wir kennen das ja vielleicht aus dem Pharmabereich, wo man ein Pharmaprodukt zulassen möchte. Oder, Sie haben es eben auch schon mal erwähnt, ein Futterzusatzstoff. Das ist ja ein sehr aufwendiges Verfahren, was dann auch zeitlich begrenzt, also eine zeitlich begrenzte Zulassung nur gibt, wie bei den Pharmaprodukten auch, weil es da um Patente geht. Wie ist das hierbei? Ist das aufwendig?
Also der Aufwand ist auf jeden Fall nicht ganz ohne. Es muss die Antragsformulare oder Unterlagen müssen ausgefüllt werden. Ich hatte es ja schon gesagt, es gibt einen Antrag, der ist relativ einfach auszufüllen, das Datenblatt auch. Wir brauchen einen Produktionsfließchart, wir brauchen Analysenzertifikate, um zu wissen, was steckt in dem Produkt drin, aber auch um zu wissen, wie hoch ist die Variation der einzelnen Inhaltsstoffe. Wir wollen wissen, wie ist die Variation von unerwünschten Stoffen. Und in bestimmten Bereichen behalten wir uns auch vor, wenn es um den Einsatz im Tier geht, auch nochmal gezielt nach Fütterungsversuchen zu fragen, um zu sehen, wie wirkt sich denn der Einsatz bei bestimmten Zieltierarten in der entsprechenden Dosierung am Ende auf zum Beispiel das Wachstum der Tiere aus, wenn es um physiologische Sachen im Darm geht, wie ist das zu beschreiben? Also das ist auch Bestandteil, dass wir sagen, wir wollen das so abbilden, dass wir uns genau vorstellen können, was passiert mit diesem Produkt, im besten Fall dann als Einzelfuttermittel im Tier. Und wenn wir merken, dass das nicht funktioniert, dann werden wir mit dem Hersteller reden und wir werden weitere Unterlagen nachverlangen. Und wenn das alles geliefert wird und die Erfüllung des Einzelfuttermittels sichergestellt wird, dann kommt es am Ende zu einer Eintragung. Und wenn das an irgendeiner Stelle nicht geht, dann kommt es auch mal zu einer Ablehnung. Also der Prozess ist nicht zeitlich klar festzulegen, weil das immer davon abhängt, welche Fragen ergeben sich in der Diskussion des Antrages in der Normkommission-Sitzung? Und weil wir eine sehr heterogene Gruppe haben an verschiedensten Experten, können wir auch im Vorfeld nicht steuern, wie viele Fragen oder welche Fragen kommen dort genau. Die Fragen gehen nach der Sitzung wieder zurück an den Hersteller oder an den Verkehrbringer und die müssen dann bis zur nächsten Sitzung beantwortet werden. Und dadurch kann natürlich mit verschiedenen Fragen der Prozess auch mal ein bisschen länger dauern. Aber das hängt am Produkt, das kann man vorher nicht pauschal so sagen, wenn man sagt, das ist innerhalb von einem bestimmten Zeitrahmen, ist das im Prinzip durchgearbeitet. Das ist leider nicht so einfach. Wir würden es gerne einfacher haben, aber die eine Frage gibt manchmal die andere und wir sagen natürlich auch, wenn alle Fragen beantwortet sind, die die Normkommission hat, dann kommt man zum Urteil, ja oder nein, aber man kann nicht an der Zwischenstufe das schon entscheiden, ne?
Jetzt kann es ja sein, also eines meiner Lieblingsthemen ist immer Nachwuchsförderung und wie kann ich Experten gewinnen für spannende Aufgaben in der Landwirtschaft, in der Tierernährung. Wenn solche Nebenprodukte entstehen, haben wir es ja vielleicht auch mit Personen zu tun, die sich gar nicht im Bereich der Tierernährung auskennen. Oder welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Also ich denke jetzt mal zum Beispiel, ohne dass ich den Kollegen nahe treten möchte, an die Zuckerrüben und an die Zuckerrübenschnitzel. Das sind ja eher Experten im Pflanzenbau, aber die Zuckerrübenschnitzel, die gehen halt eben in die Tierernährung. Da muss man also jemand für haben, der sich mit Tierernährung auskennt. Wie ist das bei Ihrem Register und bei den Produkten, die da gelistet werden? Mit welchen Personen haben Sie es da zu tun?
Das ist zum Teil eine der größten Herausforderungen, die wir doch sehen. dass ja nahezu alle Produkte irgendwo herkommen aus dem Humanbereich, aus dem Bioenergiebereich, wo im Prinzip keine Tierernährer per se angesiedelt sind. Und wir sehen da schon sehr häufig, dass dieses Verständnis für unsere Fragen in erster Linie gar nicht da ist, sodass wir mit den Herstellern erstmal sprechen müssen und denen klar machen müssen, dass wir hier bestimmte Anforderungen haben, die einzuhalten sind. Ja, das ist im Prinzip auch so, dass wir das mittlerweile auch standardmäßig dann auch durchgeben. Aber im Zuge der weiteren Digitalisierung diskutieren wir auch schon, wie wir uns dort auch moderner aufstellen können, um sowas vielleicht zu vereinfachen im gesamten Prozess. Aber es ist wirklich so, es kommen ja Leute, die sich mit dem Futtermittelmarkt nicht auskennen, die der Tierernährung so ein bisschen fremd sind. Und mit denen muss man erstmal reden und muss sagen, okay, wenn ihr in den Markt rein wollt, hier gelten die und die Regeln. Und das ist zwingend erforderlich. Das ist teilweise nicht klar, kann man den Leuten nicht vorhalten, weil es nicht deren Business ist. Aber dafür sind wir ja in unserer Aufgabe und Funktion auch hier und um das mit den Leuten dann zu besprechen.
Und schließlich kommt ja dann nochmal die Frage auf, es gibt dann so eine gewisse Euphorie, nicht, was man im Markt damit erreichen kann und wie viel Marktvolumen das hat. Kann es daran auch noch scheitern?
Wir haben auf jeden Fall diesen Punkt mit bei uns drin. Es sollte schon immer eine Marktrelevanz für so ein Produkt da sein, weil es am Ende auch für den Verkehrbringer natürlich eine Herausforderung ist, für eine geringe Menge, die nur mal zu einem bestimmten Zeitpunkt anfällt, einen relativ hohen Aufwand zu betreiben. Der ist monetär nicht hoch, aber der ist halt zeitlich ein bisschen aufwendiger, habe ich ja gerade schon versucht zu erklären. Und da muss man schon sagen, also wenn dort keine Marktrelevanz da ist, dann sollte man sich schon überlegen, ob man sowas dann reinbringt. Aber das muss auch im Sinne dieser Nachhaltigkeitsgedanken mitgenommen werden, weil wir auch im Ende sagen, auch wenn es regional vermarktet werden kann, dann können auch kleine Mengen lohnenswert sein für den Antragsteller. Und wir wollen ja möglichst viel von der Biomasse insgesamt auch in der Kette halten, ne? Aber wir haben das auf jeden Fall mit drauf und schauen da schon hin. Gerade für die Produkte, die dann im größeren Stil in die Vermarktung gehen sollen, da müssen natürlich auch die Mengen dahinter sein, damit das am Ende für die gesamte Kette und die Entscheidung dann nicht einfach nur eine Papierleiche wird, ne?
Wenn wir jetzt mal an die deutsche Tierhaltung denken und das gibt ja dann die Auguren, die sagen, es sollen weniger und es müssen weniger Tiere gehalten werden, es werden weniger Tiere gehalten. Die Anzahl der Tiere in Deutschland ist ja auch schon zurückgegangen, auch der Konsum. Ist das Thema dann überhaupt noch spannend für die Unternehmen bei rückläufigem Markt?
In jedem Fall, weil wir haben doch am Ende die Grundlage aus dem Humanbereich. Das heißt, solange wie wir in Deutschland 85 Millionen Einwohner haben und die essen wollen, wird es für diese Menschen Produkte geben, die hergestellt werden. Und bei dieser Produktion fallen immer irgendwo Co-Produkte an. Und man sollte sich im Zuge der Nachhaltigkeit Gedanken machen, was man damit macht. Wir können natürlich alles energetisch verwerten, aber nachhaltig ist das mit Sicherheit nicht. Man kann noch eine Stufe dazwischen schalten und das sollte man immer versuchen. Und wenn wir diese Co-Produkte sinnvoll einsetzen, bleiben am Ende vielleicht mehr von den Hauptprodukten über, die wir direkt essen können, sodass zum Beispiel das Getreide, was qualitativ natürlich in Ordnung sein muss, besser direkt in die Humanernährung bringen als besser direkt in die Futtermittelwirtschaft. Ja, da gibt es natürlich noch gewisse Potenziale. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, die Marktabdeckung der Co-Produkte, gerade in Mitteleuropa oder auch in Deutschland, die ist schon extrem hoch. Ja, wir haben da schon eine sehr gute Abdeckung und wir reden hauptsächlich über die Produkte, die durch Änderung der Produktionsprozesse, durch neue Anforderungen, durch neue Ideen im Prinzip neu entstehen und dadurch sich ändern und dann neu beantragt oder geändert werden müssen, ne?
Und Fazit, ist Deutschland innovativ? Also kommen wieder neue Produkte oder müssen Sie eher warten?
Wir bekommen auf jeden Fall immer wieder neue Produkte, ist natürlich nicht kalkulierbar. Wir haben sie natürlich auch in der Normkommission die Situation, dass wir mal sehr viele Anträge haben, dann dauert es ein bisschen länger, bis wir die alle bearbeitet haben. Dann gibt es auch Zeiten, wo man mal weniger Anträge hat. Aber insgesamt ist die Normkommission ja selbst so agil in ihrer Arbeitsbeschaffung, dass man sagt, in solchen Zeiten überprüfen wir uns selbst. Wir aktualisieren momentan die Positivliste. Gleichen die mit dem EU-Katalog ab, weil wir natürlich auch wollen im Zuge der Transparenz, dass die Produkte möglichst einheitlich beschrieben sind, damit es dort nicht Fragen gibt, warum ist es bei uns anders beschrieben als im EU-Katalog. Und insofern ist das mit einer variablen Nachfrage auf jeden Fall versehen. Aber ich gehe davon aus, die Lebensmittelproduktion, die Bioenergieherstellung entwickelt sich weiter, sodass wir dort auch zukünftig in jedem Fall über neue Produkte nachdenken müssen. Und wir wollen ja für die Sicherheit des Einsatzes dafür sorgen, dass die auch eine entsprechende Bewertung kriegen. Und dafür ist halt die Normkommission zuständig. Und wir würden es ja nicht machen, wenn wir nicht zusätzlich zum Katalog diese doch strenge Sicherheitsüberprüfung oder die Überprüfung der kritischen Kontrollpunkte, so muss man es ja sagen, wir prüfen ja nicht das Einzelprodukt, sondern nur die Gruppe, wenn wir das nicht machen würden. Und das ist eine wichtige Sache, damals daraus gelernt. Und man kann damit auch zeigen, auch wenn es nicht futtermittelrechtlich bindend ist, hat der Markt hier ein wirksames Mittel geschaffen, was ja seit über 20 Jahren angewendet und auch positiv bewertet wird, mit dem wir hier eine gute, transparente Bewirtschaftung in Deutschland bewerkstelligen. Schön wäre es, wenn man das europäisch noch ein bisschen ausweiten könnte, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Das ist nicht ganz so einfach, da die europäischen Nachbarländer dann mit ins Boot zu kriegen, ne? Aber das ist jetzt nicht ein Problem, sondern das ist eine Chance für die Zukunft.
Wunderbar, dann ziehe ich mal ein Fazit. Die Positivliste für Einzelfuttermittel bietet ein hohes Maß an Sicherheit beim Einsatz der darin gelisteten Einzelfuttermittel. Und verantwortlich dafür ist die Normkommission für Einzelfuttermittel. Das ist, glaube ich, eine gute Zusammenfassung dessen. Genug der Rede. Vielleicht noch abschließend ein paar Fragen an Sie persönlich, Detlef Kampf, der bei der DLG den Bereich Tierernährung leitet, weil wir gerne immer noch mal rausbekommen, was machen Sie denn so außerhalb der Tätigkeit, wenn Sie nicht mit der Normkommission oder mit anderen Fragen bei der DLG befasst sind? Unser altes Spielchen, entweder oder. Sie dürfen sich immer von einem von beiden entscheiden. Ich gehe ganz schnell durch die Liste durch. Rind oder Schwein?
Rind.
Schwein oder Huhn?
Schwein.
Huhn oder Hahn?
Da bin ich bei den Huhn.
Ich merke, Sie zögern schon und sind mehr für die Vierbeiner. Eier oder Hähnchenkeule?
Da bin ich beim Ei.
Hähnchen oder Steak?
Da bin ich beim Steak. Da gehe ich
Steak
wieder
oder
zum Vierbein.
Lachs?
Nochmal bitte.
Steak oder Lachs?
Da bin ich auch beim Steak.
Lachs oder Gemüse?
Oh, jetzt wird es gefährlich. Am besten in der Mischung.
Sommer oder Winter?
Da bin ich auch lieber im Winter.
See oder Berge?
Berge.
Berge oder Meer?
Berge.
So, ich
Ich
habe Sie jetzt
liebe.
schon quasi in den Winterurlaub getrieben.
Da fahre ich auch nicht so gerne hin. Ich bin eher der Sommerbergmensch. Aber ich
Okay.
merke das, wenn ich hinten am Horizont was sehe, sagen wir es mal so, ne?
Okay, gut. Und hoffentlich dann mit einer Pause für die Normenkommission, dann, wenn nämlich die Arbeit getan ist und wieder die nächsten Produkte auf der Liste stehen. Vielen Dank. Das war unser heutiger Podcast und die heutige Ausgabe von Faktenfutter. Mein Name ist Hermann Josef Barken. Es war mir eine besondere Freude, heute Dr. Detlef Kampf bei uns zu haben, der als Experte für Tierernährung bei der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft tätig ist. Und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
Vielen Dank, Ihnen auch alles Gute. Tschüss.
Tschüss.